Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Die zweite Episode mit dem Check vom Steueroptimierungspapier von Alex Düsseldorf-Fischer. Ich habe einen Fachmann im Interview, der bereits letzte Woche mit mir über dieses Thema gesprochen hat. Herzliche Grüße nach Bergisch Gladbach, lieber Gerrit Schmalz, hallo.
Ja, hallo Herr Waller, danke.
So, wir haben letzte Woche schon 3 Punkte besprochen von insgesamt 17 und die will ich jetzt nicht hier alle vorlesen, diese 17 Punkte, das wird gähnend langweilig. Wir fangen mit den nächsten 3 Punkten an. Schießen Sie los. Ach so, ich will natürlich für alle, die den ersten Teil jetzt noch nicht gehört haben, Herr Schmalz, stellen Sie sich ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Gerrit Schmalz, ich bin Steuerberater und Partner in der Kanzlei Wilde und Partner und betreue, man könnte sagen, fast ausschließlich Zahnärzte, habe auch noch einige Humanmediziner, aber tatsächlich sind die Zahnärzte so mein Schwerpunkt.
Okay, super. Und dann können Sie auch sehr gut feststellen, ob das, was da in diesem Papier von Alex Düsseldorf-Fischer erzählt wurde, für die Zahnärzte relevant ist.
Genau, also wie letzte Woche schon erzählt, es ist wirklich sehr spannend zu sehen, was da alles an Punkten aufgeführt worden sind. Viele lassen sich in einer ganz normalen klassischen Zahnarztpraxis gar nicht umsetzen, sondern sind tatsächlich auf Unternehmen gemünzt, die in der Rechtsform einer GmbH agieren. Von daher ist das immer schwierig umsetzbar und hört sich erstmal sehr, sehr gut an, aber man muss sicherlich den individuellen Einzelfall betrachten, ob das tatsächlich auch möglich ist in ihrer Praxis. Aber ich würde direkt mal beginnen mit einem Thema, was aus meiner Sicht ganz spannend ist, wenn man das so gestalten möchte, und zwar folgender Hintergrund. Die meisten kennen es ja aus ihrer Steuererklärung beziehungsweise aus ihrer Gewinnermittlung am Ende des Jahres. Ihr Steuerberater erstellt eine Gewinnermittlung, da steht drin Einnahmenüberschussrechnung 1.1. bis 31.12. zum Beispiel für das Jahr 2020. Dann bedeutet das, dass der Steuerberater hergegangen ist und hat alle Einnahmen, die zwischen dem 1.1. und 31.12. gutgeschrieben worden sind, auf dem Konto als Einnahmen berücksichtigt. Das heißt also die Zahlung der KZV und aller Privatpatienten, Selbstzahler und so weiter, alles als Einnahmen berücksichtigt. Und die Ausgaben, die sie zwischen dem 1.1. und 31.12. getätigt haben, auch als Ausgaben berücksichtigt. Das heißt, im Idealfall, wenn Sie am 30.12. noch eine Rechnung ans Fremdlabor in Höhe von 30.000 Euro überwiesen haben, dann können Sie die in dem Jahr auch noch steuerlich absetzen. Wenn Sie die erst am 2.1. überwiesen haben, können Sie erst im nächsten Jahr steuerlich absetzen. Und von dieser Gewinnermittlungsart, so nennt man das, kann man auch als Zahnarzt oder Zahnärztin abweichen, indem man hergeht und sagt, okay, wir erstellen nicht eine Einnahmenüberschussrechnung, sondern wir erstellen eine Bilanz. Das bedeutet in der Übersetzung, wir gehen her und berücksichtigen die tatsächlichen wirtschaftlichen Zusammenhänge der Einnahmen und der Ausgaben. Ich mache das mal am Beispiel der KZV-Zahlung. In Nordrhein ist es so, dass sie oder in vielen anderen Bundesländern oder KZV-Bezirken auch, dass die KZV ja ihre Zahlung, gerade die Restzahlung, versetzt auszahlt. Also die fürs dritte und vierte Quartal, die Restzahlung, fließt erst im Januar und April des nächsten Jahres auf dem Konto der Praxis zu. Genau. Das heißt also, wenn wir die Gewinnermittlungsart wählen würden, wie es wahrscheinlich der überwiegende Teil macht, wird das auch erst im nächsten Jahr versteuert. Jetzt kann man, wie gesagt, durch die sogenannte Bilanzierung davon abweichen, weil ja die wirtschaftliche Zugehörigkeit der Einnahmen im aktuellen Jahr liegt und nicht erst nächstes Jahr, wenn es im Januar und April gut geschrieben wird. Das heißt also, wir würden hergehen und würden diese Einnahmen jetzt schon in der Steuererklärung berücksichtigen. Jetzt sagt der eine wahrscheinlich oder der eine oder andere sagt wahrscheinlich zu Recht, ja, macht ja gar keinen Sinn, da muss ich ja Einnahmen noch früher versteuern, als sie mir auf dem Konto zufließen. Ja, grundsätzlich richtig. Aber das ist natürlich auch ein Thema für die Ausgaben. Das heißt also, gerade wenn ich größere Verbindlichkeiten habe, die in naher Zukunft bezahlen muss, aber vielleicht die erst im Januar bezahlen kann, weil ich dann jetzt wieder Geld durch die Restzahlung der KZV auf dem Konto habe, kann ich die ja in dem Jahr bisher, weil ich sie noch nicht bezahlt habe, noch nicht steuerlich geltend machen. Ja, das heißt, klassisches Beispiel ist die Zahlung ans Labor. Wenn Sie für November und Dezember, vielleicht im Januar, eine große Laborrechnung bekommen, die erst im Februar überweisen, können Sie die steuerlich nicht im Dezember bzw. im alten Jahr berücksichtigen. Durch die Bilanzierung könnten sie es aber. Ja.
So, jetzt reden wir mal von der Durchschnittspraxis. Wie interessant ist dieses, ist die Art, die Gewinnermittlungsart zu ändern für den durchschnittlichen Zahnarzt?
Also für den durchschnittlichen Planer macht es keinen Sinn, ehrlicherweise. Es macht für den durchschnittlichen Zahnarzt aber in 99% der Fälle Sinn für alle, die irgendwann mal gestartet haben oder in naher Zukunft starten werden. Okay. Weil gerade im ersten Jahr ist es oft so, dass der Gewinn relativ klein ausfällt, gerade wegen der versetzten Zahlung. Und wenn man dann tatsächlich eine Gewinnermittlung erstellt nach Zufluss, 1.1. bis 31.12., dann versteuert man hinterher vielleicht 30.000 Gewinn oder hat sogar vielleicht einen kleinen Verlust. Und wenn man dann von dieser normalen Gewinnermittlungsart abweicht hin zur Bilanzierung, kann man in ein Niedrigsteuerjahr, wo sonst ein sehr kleiner Gewinn besteuert werden müsste, den Gewinn künstlich oder beziehungsweise auch tatsächlich durch die Bilanzierung erhöhen. Das heißt also, ich versteuere jetzt schon am Anfang zu einem niedrigen Steuersatz einen höheren Gewinn und kann diesen, also ich mache mal ein Beispiel, zum Beispiel ich ziehe vor und versteuere 60.000 schon in einem Jahr zu einem Steuersatz von 10%. Und diese 60.000, die muss ich dann später, wenn ich irgendwann mal im Spitzensteuersatz bin, im zweiten oder dritten Jahr, müsste ich diese 60.000 dann nicht mehr mit 45% plus Soli und Kirche besteuern. Ja? Und da wird es natürlich sehr interessant, weil da reden wir dann nicht nur von einer Verschiebung von Steuern, sondern auch tatsächlich von einer richtigen Ersparnis, weil ich die Steuerprogression, den günstigen Steuersatz im ersten Jahr genutzt habe, um dort schon mal maximal möglich meine Einnahmen zu versteuern. Das ist wirklich gerade für Zahnärzte, die gestartet haben in der Praxis. Also ich sage mal, wenn wir Mandanten haben, dann ist diese Möglichkeit nicht in 100% der Fälle gegeben und lohnt sich. Aber ich würde sagen, mindestens in 60-70% aller Fälle, die starten, lohnt sich tatsächlich zu bilanzieren, gerade im ersten Jahr. Ja, also das ist schon ein richtig großer Vorteil, der teilweise eine Ersparnis bringt von 20.000, 25.000 Euro. Ja, und eine wirkliche Ersparnis. Ja, eine wirkliche Ersparnis, keine Verschiebung. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis.
Okay, super.
Genau. Prima. Daraus leitet sich eigentlich der zweite Punkt ab, den Alex Fischer hier als interessante Punkte aufnimmt. Und zwar, da geht es um die Tatsache oder um die Überlegung, Rückstellungen zu bilden.
Ja. Yeah.
Ist ein ganz großes Thema bei ihm. Ich glaube, er hatte alleine 4 oder 5 Unterpunkte. Rückstellung. Was bedeutet Rückstellung? Rückstellung bedeutet erstmal die Voraussetzung, dass Sie bilanzieren. Das heißt also, was ich gerade alles erklärt habe, das müssen Sie tatsächlich anwenden. Weil eine Rückstellung kann kein Zahnarzt bilden, der nur eine Gewinnermittlung nach den Grundsätzen Einnahmenüberschuss erzielt. Der kann keine Rückstellung bilden. Das heißt also, Sie müssten erstmal tatsächlich zu der sogenannten Bilanzierung wechseln. Und dann bedeutet Rückstellung einfach, Sie bilden jetzt sozusagen einen steuermindernden, einen gewinnmindernden Posten in Ihrer Steuererklärung für Kosten, die irgendwann mal in Zukunft entstehen könnten. Ja, ich sage das bewusst so, weil es tatsächlich auch Positionen darunter sind, wie zum Beispiel die sogenannte Aufbewahrungsrückstellung, die Alex Fischer hier propagiert. Da geht es zum Beispiel um das Thema, ich habe ja Kosten durch die Aufbewahrung meiner Unterlagen, egal ob es jetzt elektronisch oder noch tatsächlich im Papier ist, aber die müssen irgendwo gelagert werden, dadurch entstehen Kosten. Also bilde ich jetzt sozusagen schon mal eine Kostenposition meiner Gewinnermittlung beziehungsweise meiner Bilanz und mindere damit meinen Gewinn. Oder das Thema Gewährleistungs- oder Stornorückstellung. Ich bin der Meinung als Zahnarzt, ich könnte vielleicht schlechte Arbeit geleistet haben. Es könnte sein, dass ein Patient von mir Geld zurückfordert, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Dann bilde ich vorsichtshalber schon mal eine Rückstellung für eine Rückforderung eines Patienten. Oder alternativ, bei mir steht eine Plausibilitätsprüfung an von der KZV und ich erwarte, dass die KZV von mir 20.000 Euro zurückverlangt. Ich weiß es aber noch nicht. Es ist noch völlig unklar. Es könnte nur passieren. Dann bilde ich jetzt schon mal eine Rückstellung dafür, mindere jetzt schon mal meinen Gewinn für eine mögliche Rückforderung. Ja. Das sind alles Punkte und da gibt es noch viel mehr Rückstellungen, die ich aber aus meiner Sicht nicht unbedingt erwähnen muss, weil die gehen wirklich schon, die sind sehr speziell und aus meiner Sicht auch nicht immer so einfach umsetzbar. Einfach der Gedanke, ich muss bilanzieren, um Rückstellungen bilden zu können, und Rückstellungen kann man für sogenannte ungewisse Verbindlichkeiten bilden. Also für Kosten, die irgendwann mal in der Zukunft entstehen könnten. Die müssen natürlich schon irgendwie Nachweis haben. Also man kann ja nicht völlig ins Blaue und ins Blinde hinein irgendwelche Rückstellungen bilden. Aber es ist da schon relativ weit gefasst, das Feld, was man so machen kann. Ja.
Aber heißt ja, also wir bilden Rückstellungen für irgendwas, was in der Zukunft mal kommen könnte.
So ist es, genau. Ja, so, hört sich ein bisschen, ja, ja.
Und jetzt tritt das nicht ein, aber ist egal, es könnte ja eintreten. Und deswegen zahlen wir daraufhin keine Steuern. Wir schieben das also quasi vor uns her.
Genau, wir schieben das, also wir machen das Beispiel für den KZV-Regress oder für eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, wie auch immer. Also es steht eine Rückforderung von der KZV. Die Höhe ist aber noch nicht klar und wann sie zurückgefordert wird, ist auch nicht klar. Aber wir gehen vorsichtshalber mal her und bilden im Jahr 2020 in der Steuererklärung eine Rückstellung in Höhe von 25.000 Euro, weil das vielleicht der Wert sein könnte, den die KZV von einem zurückfordert. Dann mindert das jetzt natürlich mit der 2020er Steuererklärung die Steuerlast. Dann machen wir roundabout 12.000 Euro. Ja, sollte sich dann aber im Jahr 21, 22, wann auch immer das Verfahren mit der KZV abgeschlossen ist, herausstellen, dass tatsächlich diese Rückstellung unbegründet war, weil die KZV doch nicht von allem, was er rückfordert, muss auch die Rückstellung wieder aufgelöst werden. Das heißt also, die Steuern würden dann spätestens anfallen. Ja?
Wenn ich ganz ehrlich bin, für mich wäre das nichts. Also,
nein,
aber ich habe Sachen immer gerne vom Tisch. Ne?
Absolut, bin ich voll bei Ihnen. Ich rate auch von den Rückstellungsbildungen immer ab. Das ist ein absolutes Ausnahmeinstrument, was wir nur wirklich in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen anwenden, wenn es dem Mandanten oder wenn das Wasser einem bis zum Hals steht. Da muss schon ziemlich viel passieren, dass wir das machen. Ja.
Okay, alles klar.
Genau, also von daher auch nicht so richtig in der Praxis handelbar. Ja, letztes Thema für heute, das Thema Praxisimmobilie, beziehungsweise Sie sind Inhaber der Praxisimmobilie und nutzen sozusagen die Praxisräumlichkeiten, stehen im Grundbuch schon, sind Eigentümer. Sie haben also einfach die Immobilie miterworben neben der Praxis. Ja? Mhm. Das ist ein Thema, was wir versuchen immer zu vermeiden, weil wir haben folgende steuerliche Problematik. Ich sage mal so, das wird so ein bisschen auch in den Medien immer als positiv dargestellt oder viele Mandanten empfinden das auch als sehr positiv, aber wir haben einen massiven negativen Beigeschmack und zwar der ist folgender. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Gegenstand, und dazu gehört auch eine Immobilie, wenn die für berufliche Zwecke wie für einen Zahnarzt, für eine Zahnarztpraxis genutzt werden, dann wird die Praxis, also die Räumlichkeiten, werden sogenanntes Betriebsvermögen. Das hat erstmal den positiven Effekt, dass man die Kosten natürlich alle, die mit der Immobilie im Zusammenhang stehen, absetzen kann, also Reparaturen und das Hausgeld und was man da alles bezahlt. Und als größter Faktor meistens auch die Abschreibung absetzen kann. Das ist alles ganz nett und ganz gut, aber am langen Ende zahlt man in vielen Fällen leider drauf, weil dieses sogenannte Betriebsvermögen dazu führt, dass wenn man nach 25, 30 Jahren die Praxis aufgibt und vielleicht einen Nachfolger verkauft, die Immobilie aber zum Beispiel dann an den Nachfolger weitervermietet, weil man sozusagen für die Rente noch ein bisschen sich das aufbessern möchte, dann endet das sogenannte Betriebsvermögen. Und das führt dazu, dass das ist ein virtueller buchhalterischer Vorgang, aber der löst leider Steuern aus, dass man diese Praxisimmobilie rauslösen muss aus dem Betriebsvermögen ins sogenannte Privatvermögen. Und dann fallen wie folgt Steuern an, und zwar wird ein sogenannter Zeitwert ermittelt. Das heißt also, nennen wir ihn einfach mal Marktwert. Ne? Gehen Sie bei Immobilien-Scout rein, geben vergleichbare Objekte ein und dann kommt da ein Wert raus von 1 Million. Und Sie haben vielleicht damals 600.000 für die Immobilie gezahlt. Ja, dann wurde die auch noch abgeschrieben. Das heißt also, von den 600.000 sind vielleicht nur noch 300.000 übrig. Ja, und wenn dann wirklich der Wert 1 Million ist, dann müssen Sie die Differenz zwischen 1 Million und dem sogenannten abgeschriebenen Buchwert, nämlich 300.000, versteuern. Ja, und dann müssen auf 700.000 Euro Steuern bezahlt werden. Und das ist ja das Schlimme.
In Höhe von? Vom individuellen?
Ja, nicht ganz. Da sind wir bei einer begünstigten Besteuerung, ehrlicherweise, von circa 21, 22, 23 Prozent sowas in dem Dreh. Aber wir sind mindestens bei einer Steuerlast von sicherlich in dem Beispiel von 150.000 Euro, die man vermeiden kann. Ja. Und wie folgt kann man die vermeiden? Voraussetzung ist, dass man da einen Ehepartner für hat. Ja, ohne Ehepartner, wenn man jetzt Single ist und alleine die Praxis betreibt, wird ein bisschen schwierig. Da müsste man schon einen großen Freundeskreis oder beziehungsweise noch Angehörige haben, denen man sehr vertraut oder Freunde, denen man sehr vertraut. Man kann das vermeiden, indem der Ehegatte die Praxis an den Praxisinhaber, also in den Inhaber der Zahnarztpraxis, vermietet. Das heißt also, man geht her und sagt, okay, ihr Mann, ihr Frau, wer auch immer in der Zahnarztpraxis tätig ist, der kauft nicht die Immobilie, sondern der Ehepartner, der nicht in der Zahnarztpraxis ist, kauft die Immobilie und vermietet die an den Praxisinhaber. Und da haben wir einfach den schönen Punkt, dass tatsächlich diese Immobilie, wenn dann irgendwann mal die Praxis enden würde, könnte komplett steuerfrei verkauft werden, beziehungsweise natürlich auch weitervermietet werden. Ja, das heißt also, wir sparen uns jetzt in dem Rechenbeispiel ganz locker 150.000 Euro Steuern, die man einfach vermeiden kann.
Ja, ja, okay, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Trotzdem muss man sich in der zweiten Variante, die natürlich auf jeden Fall die cleverste ist, auch absichern.
Absolut, genau.
Wir müssen wir wissen, dass nicht jede Ehe hält.
Genau, die Liebe ist am Anfang groß, aber am Ende kann es dann schon wieder ganz anders ausschauen. Also natürlich ist es so, wir schützen da eigentlich immer unsere Mandanten, indem wir hergehen. Und ich finde das auch völlig richtig. Und ich glaube, das kann man auch dem Ehegatten, der dann hinter die Praxis kauft, auch sehr, sehr gut erklären. Wir vereinbaren mit allen Mandanten ein sogenanntes notarielles Rückkaufsrecht, was tatsächlich dazu führt, dass der Ehegatte, der dann der Praxisinhaber ist, dass der ein Vorkaufsrecht hat. Ja, weil es wäre ja, muss man ehrlicherweise sagen, nichts Schlimmeres, als wenn der Ehegatte jetzt in einem Rosenkrieg, der dann irgendwie gekränkt ist und Inhaber der Praxis ist, tatsächlich über den wirtschaftlichen Erfolg des Praxisinhabers entscheiden kann, weil er ihm dann irgendwie den Mietvertrag kündigt oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, um einem das Leben schwer zu machen. Und deswegen sollte sowas vereinbart werden.
Ja, haben wir tatsächlich auch gemacht bei uns. Ja, ich habe damals gekauft und umgebaut und jetzt wieder angebaut. Und das muss natürlich alles auch für meine Frau dann so in trockenen Tüchern sein, dass A, ich als Vermieter nicht hingehen kann und sie im Stress und im Streit, den wir hoffentlich nie haben, vor die Tür setze. Und B, es natürlich so sein kann, dass sie sagen kann, okay, wenn es denn, ja, sollten wir uns trennen, hat sie dann die Möglichkeit, die Praxisimmobilie zu erwerben.
Genau so ist es. Ja, einzig richtiger Weg.
Okay, super. Das waren die 3 Punkte beziehungsweise 6 Punkte zum Steuercoaching von Alex Fischer. So, und jetzt machen wir mal einen Strich drunter.
Genau. Soll ich noch ein Fazit sagen? Oder?
Ja, klar.
Ja, Herr Voigt. Also, zusammenfassend oder wie ich das vorhin einleitend schon gesagt habe, es sind sicherlich viele interessante Punkte da drin. Man sollte einige auch aufgreifen. Ehrlicherweise führen halt ziemlich viele Punkte zu massiven Kosten. Und das hat Herr Waller ja vorhin schon gesagt, an vielen Punkten verdient nur der Steuerberater. So ganz so extrem würde ich das natürlich nicht sagen. Es gibt einige Punkte, das ist sicherlich sehr lukrativ für den Steuerberater. Stichwort haben wir heute nicht angesprochen, wäre auch viel zu lang für das Thema Genossenschaft. Das ist eigentlich so das, ich sag mal, glaube ich, aus meiner Sicht Highlight-Thema für Alex Fischer, weil da auch am meisten Geld verdient wird aus seiner Sicht. Das ist aber ein unfassbares Bürokratiemonster. Und was dahinter steckt, also wir haben uns jetzt viel mit Genossenschaften beschäftigt und gründen jetzt auch tatsächlich auf Wunsch eines Mandanten die erste. Also von daher, die Abläufe sind bekannt und auch sehr interessant. Sollten wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast machen, Herr Waller, zu dem Thema.
Können wir gerne tun, ja.
es ist gut. Ich glaube tatsächlich, man darf nicht so vieles auf die Goldwaage legen, weil der ein oder andere bei Ihnen in der Praxis, der macht schon sehr, sehr viel richtig. Man sollte die ein oder anderen Punkte mitnehmen und vielleicht mal ausleihen und bewusst machen. Aber so das Gefühl, was der ein oder andere hat und der Mandant, nachdem die Schreiben alle rausgingen, haben mich auch ein paar angerufen. Ich verpasse jetzt hier irgendwas. Also, Sie verpassen nichts. Man sollte nur mit offenen Augen durch die Welt gehen.
Okay, super. So, jetzt macht er das ja nicht umsonst, sondern der will für dieses Steuercoaching auch Geld haben. Was kostet das? Was ist das? Wie funktioniert
das? Ich bin, glaube ich, nicht mehr so in den Preisen drin. Die schwanken auch so ein bisschen. Also vor einem Jahr mal, als ich tatsächlich dann mal dieses ganze Wochenend-Coaching mit vorgelagerten Videos und so weiter machen wollte, waren das mal 10.000 Euro. Ein Mandant hat jetzt 12.000 bezahlt. Ja, das sind so die Preise, die ich gehört habe. Aber tatsächlich was aktuell, und ich glaube, das wird auch ein bisschen individuell gemacht, soweit ich das mitbekommen habe, weil ein Bekannter von mir hatte sich jetzt da auch, man muss sich ja bewerben, ja, also von daher, da war ein bisschen anders der Preis, da waren es dann nur noch 7. Ich kann es nicht ganz beurteilen, deswegen möchte ich da jetzt nicht so
okay, viel. Okay, wie dem auch sei, irgendwas zwischen 7 und 12. Das Gute daran, die Rechnung können Sie von der Steuer absetzen. Ja. okay, ich habe auch einen, ich glaube, der wollte sich anmelden. Ich habe mit ihm, hat mir das nur per WhatsApp geschrieben, einen Kunden. Ich muss ihn mal fragen, ob er das jetzt tatsächlich gemacht hat. Fakt ist, und das ist mein, der Tipp, den ich jetzt an Sie gebe. Machen Sie sich schlau, was auf diesem White Paper in dieser Broschüre steht, und gehen Sie damit zu Ihrem Steuerberater. Und der hilft Ihnen schon weiter. Ich bin Herr Schmalz, Sie sehen es mir nach, aber ich bin erstmal etwas kritisch, was die Rolle des Steuerberaters angeht, weil ich da manche Sachen wirklich vermisse, nämlich dieses aktive auf den Kunden zugehen und was können wir machen, was können wir gestalten, das vermisse ich manchmal. Aber ich glaube, wenn Sie als Unternehmer, der Sie sind, aktiv auf Ihren Steuerberater zugehen und sagen, hier, was ist das und können wir das für mich nutzen und können wir das für mich nutzen, dann wird der sich schon um Sie kümmern. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich glaube, da darf man sich auch nicht von abbringen lassen und da darf man nicht entmutigt sein. Wahrscheinlich der ein oder andere Kollege von mir, ohne jetzt jemandem was Böses zu wollen, wird aber wahrscheinlich bei dem überwiegenden Teil der Punkte sagen, ja, bringt alles nichts, funktioniert nicht, geht nicht, macht keinen Sinn.
Ja, okay.
Es sind schon Punkte, die Sinn machen, ehrlicherweise. Ja, und es sind auch nicht alles Punkte, die nur Steuern verschieben. Also da sollte man dann schon mit Nachdruck sagen, aber das möchte ich jetzt mal umgesetzt haben. Rechnen Sie doch mal, was kostet das, was bringt das?
Ja, okay.
Und dann muss man einfach mal an den Zahlen gucken. Dann muss man hinterher selbst entscheiden, ob das für einen sich lohnt oder nicht. Aber ich glaube, das sind halt ein paar Punkte, die sind nicht irgendwie besonders innovativ. Die sind einfach nur, die stehen im Gesetz und werden umgesetzt. Und der ein oder andere Kollege guckt vielleicht zu wenig ins Gesetz. Ja, also von daher, man sollte schon die Punkte angehen. Man kann was mitnehmen, definitiv.
Also der Alex hat hier nicht das Rad neu erfunden, ja, sondern der geht halt an gewisse Dinge ran und vielleicht auch ein bisschen unkonventioneller.
Definitiv.
Okay, alles klar. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, dann schreiben Sie gerne dem gerrit.schmalz@wilde-partner.de eine Mail. Und wenn Sie sagen, ich bin noch nicht in der Lage, dass ich mir Sorgen um Steuern machen muss oder ich möchte mein Geschäft, obwohl ich schon viele Steuern zahle, noch mehr verbessern, möchte noch mehr Patienten, möchte noch bessere Patienten, möchte mehr Implantate setzen, den Umsatz je Patient erhöhen, dann bewerben Sie sich bei mir auf eine kostenlose Strategie-Session. Und wir werden in dieser Stunde durchgehen, was für Sie alles möglich ist. Und da ist einiges möglich, das verspreche ich Ihnen jetzt schon. Auf svenwalla.de/Termin können Sie sich auf diese Strategie-Session bewerben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Lieber Herr Schmalz, auch vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Podcast, in dem wir über das Thema Genossenschaft reden.
Alles klar.
Tschüss. Bis dann. Ciao.